Na endlich! Erleichtert ruft es die Mutter aus, als das Kind verspätet nach Hause kommt. Endlich geschafft, stöhnt der Handwerker. Nach mehreren vergeblichen Versuchen ist die Reparatur gelungen. Endlich frei, stößt der gerade entlassene Strafgefangene aus und atmet vor dem Gefängnistor kräftig durch. Möglicherweise hat er sogar Martin Luther Kings Ausruf »Free at last«, endlich frei, im Hinterkopf. Worum geht's hier? Um das Ende der bangen Sorge um das Kind, um einen Erfolg nach mehreren gescheiterten Anläufen, um ein Ende der endlos erscheinenden Haftzeit. Alles positive Dinge. Endlichkeit ist also zunächst mal nichts Schlechtes. Endlichkeit ist vielmehr sogar sehr natürlich. Es gibt Endpunkte. Es gibt Grenzen. Es soll und muss sie auch geben. Und wo es einen Anfang gibt, da gibt es auch ein Ende. Das gilt für vieles und ist durchaus akzeptiert. Vor allem, wenn Schweres, Belastendes endlich ein Ende hat. Nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. So schrieb einst Johannes Hansen, der Theologe und Dichter. Dieser Blick auf ein Ende ist ein geradezu tröstlicher. Schwieriger wird es mit der Endlichkeit in Bezug auf Schönes, Beglückendes. Da mögen wir sie gar nicht. So sagt Goethes Faust, »Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön.« Ja, da ist er aber an den Falschen geraten, denn wenn überhaupt etwas naturgemäß endlich, begrenzt, flüchtig ist, dann doch wohl der Augenblick. Ganz oben auf der Liste der Dinge, die für die meisten Menschen möglichst unbegrenzt, endlos sein sollten, steht das Leben an sich. Das Leben ist ein Fest, das wohl keiner gern verlässt, heißt es bei dem Kabarettduo Super 2. Vor allem, wenn es einem gut geht. Wir haben im bisher sehr sicheren und wohlhabenden Westen wenig Erfahrung mit dem unzeitigen Tod. Seit 75 Jahren sind wir von Krieg verschont geblieben. Gott sei Dank. Die Medizin hat sich stetig verbessert. Wissenschaft und Forschung sind darauf ausgerichtet, das Leben zu erleichtern und zu verlängern. Gestorben wird nur noch notgedrungen. Oft in Heimen, weniger im häuslichen Alltag. Unsere Gesellschaft kennt immer weniger Umgangsformen, um Sterben, Tod und Trauer zu bewältigen. Nun aber hat das Coronavirus bewirkt, dass wir uns zwangsläufig mehr beschäftigen müssen mit dem, was wir bisher aus dem Alltag verdrängt hatten. Was wir zwar in den Nachrichten aus fernen Ländern hörten, aber gar nicht bei uns vermuteten, der Tod ist wieder näher gerückt. Eine bisher unbekannte Krankheit sorgt dafür, dass wir gezwungen werden, erneut eine altbekannte, simple Tatsache zur Kenntnis zu nehmen: Die allgemeine Sterblichkeitsrate in Deutschland liegt und lag schon immer bei exakt 100%. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Für mich wird in diesem aktuellen Zusammenhang wieder ein Wort, eine Einsicht bedeutsam, die mich bereits Jahrzehnte beschäftigt, geprägt hat und bis heute leitet. Davon will ich Ihnen erzählen. Ich gebe Ihnen diese Lebensweisheit in dreierlei, sozusagen Formatierung, weiter. Sie selbst müssen entscheiden, welche Ihnen verständlicher ist. Erstens die biblische Einsicht. Ein Wort aus Psalm 90, Vers 12. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das zweite, die säkulare, eher drastisch formulierte Variante, ein Zitat Friedrich dem Großen zugeschrieben, bekannt auch als Roman- und Filmtitel, Hunde wollt ihr ewig leben. Und drittens, die eher volkstümlich banale Variante, bekannt durch ein Lied des Musikers Stefan Remmler, aber schon auf den Schriftsteller Sir Walter Scott zurückgehend, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das Psalmwort begleitet mich seit Jahrzehnten. Meine erste Frau Christiane gab es Mitte der 90er Jahre in einer Rede weiter. Ein Hospiz wurde eingeweiht. Christiane saß während des Festakts in ihrem Rollstuhl vor dem Mikrofon. Ihre Sprache war verwaschen, ihre Botschaft aber klar. Sterben ist ein Teil des Lebens. Sterben ist auch keine Niederlage, wie sie beispielsweise von Ärzten noch häufig so empfunden wird. Das Sterben ist vielmehr schon mit unserer Geburt beschlossen. Ihre Worte gipfelten in diesem Wort, das ich schon lange begleitete, das aber ausgerechnet an diesem Tag auch die Herrnhuter Losung war. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Zu diesem Zeitpunkt lebte Christiane bereits rund ein Jahrzehnt mit einer schweren Erkrankung, zunehmender körperlicher Schwäche und starken Schmerzen. Zwar hoffend, betend und bangend, aber im Grunde auf den Tod zu. Ihr blieb wenig Lebenszeit, aber doch so viel, um dieses Psalmwort in seiner Tiefe auszuloten. Notgedrungen, nicht freiwillig. Aber die unter vielen Tränen erbrachte Frucht ihres kurzen Lebens ist vielen, die sie kannten, zum Segen geworden. Schon in sehr jungen Jahren hatte sie nicht nur durch Krankheit, sondern auch in einem unmenschlichen politischen System viel Schlimmes erfahren. In ihren letzten Lebensjahren aber konnte sie anderen ohne Menschenfurcht, ohne Rücksicht auf Konventionen gegenübertreten. Mit klaren Worten der Liebe, der Zuwendung und der Ermutigung, ebenso aber auch der Zurechtweisung. Denn wer sollte ihr nun noch etwas anhaben können? Am meisten wurde wohl ich dadurch beschenkt und geprägt, der ich all diese Jahre mit ihr durchlebte und durchkämpfte, obwohl es mich tagtäglich an den Rand meiner menschlichen Kräfte brachte. Trotz allen Leides haben wir beide aber immer wieder auch Zeichen der Nähe Gottes erfahren, gerade in der Tiefe. Leider nicht so oft, leider nicht immer so stark, wie wir es uns gewünscht und erfleht hatten. Auch diese Einsicht gehört zu meinem Glaubensleben. Aber ohne Gott, ohne den Blick auf den ebenfalls leidenden Christus am Kreuz, hätten wir das nicht durchgestanden. Und unterm Strich sind wir in unserer Ehe reich beschenkt worden, vor allem mit einer innigen Gemeinschaft. Christiane starb an einem Herbstsonntag 1996, mit 30 Jahren. Am Vormittag hatte ich noch einen Gottesdienst gehalten. Sie war im Bett geblieben. Am Nachmittag hörte ihr Herz auf zu schlagen. Unvermutet. Plötzlich war ich allein. Was war nun zu tun? Zunächst überwältigten mich die Tränen, die zuvor lange Zeit nicht hatten fließen können. Etwas Endgültiges war geschehen. Auch war es plötzlich nicht mehr nötig, für einen anderen mit stark zu sein. Es fiel etwas ab von mir. Eine kostbare Zeit des Abschiednehmens folgte. Nie zuvor und nie mehr danach wurde mir eine so ausgiebige Zeit des Gebets geschenkt. Ich musste mich dazu nicht anstrengen. Dann dachte ich daran, wie sehr Christiane stets auf ihr Äußeres geachtet hatte. Je schlechter ihr körperlicher Zustand wurde, umso mehr Wert legte sie auf schöne Kleidung und Kosmetik. Ein Ausdruck von Lebensfreude, ein Rest von Lebensbejahung und von Würde. So wusch ich zum letzten Mal behutsam ihren Leib und zog ihr frische Wäsche an, vor allem aber auch das blaue Kleid, das sie so mochte. Warum auch hätte ich das später fremden Leuten überlassen sollen? Schließlich lackierte ich ihr die Fingernägel. Das entsprach ihr, das hätte sie so gewollt, schick abtreten, um dann auch angemessen vor ihrem Schöpfer zu erscheinen. Mir tat diese letzte gemeinsame Zeit gut. Sie hat sich mir eingeprägt. Ich werde sie nie vergessen. Ein befreundeter Arzt kam danach und stellte den Totenschein aus. Mit einem Bestatter verabredete ich die Abholung des Leichnams erst für den darauffolgenden Spätnachmittag. Denn zuvor hatte ich mit meiner Schwiegermutter telefoniert, die ihr Kommen aus ihrem über 500 Kilometer entfernten Wohnort für den nächsten Tag ankündigte. Auch ihr wollte ich die Möglichkeit geben, sich von ihrer Tochter in heimischer Umgebung zu verabschieden. So kam es, dass ich auch diese Nacht wie selbstverständlich neben Christiane in unserem Ehebett verbrachte. Zugegeben, an viel Schlaf war nicht zu denken. Schließlich übermannte mich die Erschöpfung. Aber alles war stimmig für mich. In meiner Berufspraxis als Pfarrer habe ich inzwischen viele Menschen kennengelernt, die sich nach dem häuslichen Tod ihrer Liebsten bewusst um einen schnellen Abtransport der Leiche bemühten. Mir persönlich hätte das nicht entsprochen. Jahre oder Jahrzehnte lebt man mit einem Menschen zusammen und kaum macht er seinen letzten Atemzug, muss er fort? Ich plädiere dafür, sich diese wertvolle, einzigartige Zeit eines gestalteten Abschieds zu nehmen. Ja, ich sage, zu gönnen. Es ist ein unwiederbringlicher Moment. Wer dabei nicht allein sein möchte, der ziehe vertraute Menschen hinzu. Auch die sogenannte Aussegnung als ein geistlicher Akt kann dazu gehören, auf dem nun beginnenden Weg des Loslassenmüssens. Leider wird diese Handlung, um die man einen Geistlichen oder einen anderen Christen bitten kann, in unserer Zeit immer weniger angefragt oder ist vielen auch nicht mehr bekannt. Seit diesen für mich sehr prägenden Erfahrungen habe ich den Eindruck, anders mit dem Tod zu leben. Er ist mir kein Unbekannter mehr, wenn auch kein Freund, so doch ein Vertrauter. Manches davon versuche ich in Trauergesprächen weiterzugeben. Es sind inzwischen viele hundert Menschen, die ich in meinem Dienst sozusagen unter die Erde gebracht habe. Jeder von ihnen war ein Original Gottes. Und auch jeder Angehörige geht mit der Situation anders um. Das ist legitim und zu achten. Allgemeinplätze helfen da nicht weiter. Höchstens Nähe und Verständnis. Ich fühle mich Menschen nahe, die einen Verlust erlitten haben. Ich suche bei Trauerfeiern solidarisch nach den Worten, die ausdrücken können, was wir, bei aller unterschiedlichen Wahrnehmung, gemeinsam empfinden. Zunehmend treffe ich aber auch auf Angehörige von Verstorbenen, die das Geschehen völlig zu überraschen scheint. Als sei ein böses Schicksal über sie gekommen, stehen sie fassungslos selbst vor dem natürlichen Tod eines Hochbetagten, eines Menschen, von dem Bibelkenner sagen würden, er starb wie Hiob, alt und lebenssatt. In solchen Momenten steht mir erneut das anfangs genannte Psalmwort vor Augen. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Maß unserer Lebensklugheit, Lebensweisheit, wird hier offensichtlich mit unserem Umgang mit Sterben und Tod in Beziehung gesetzt. So wünsche ich mir, wir könnten erneut eine Ars Moriendi, eine Kunst des Sterbens entwickeln wie im Mittelalter. Damals fürchtete man gerade in Seuchen und Kriegszeiten den schnellen, unerwarteten Tod. Er war allgegenwärtig. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So drückte es Luther aus und andere schon vor ihm. Darum galt es, sich in guter Weise auf den Tod vorzubereiten, vor allem auch sich um das Heil der Seele zu kümmern, solange noch Zeit war. Das unterschied sich sicher von dem, was mir kürzlich die Postwurfsendung einer Versicherung unter der Überschrift Sterbevorsorge anbot, unter dem Slogan »Nehmen Sie die letzten Dinge selbst in die Hand«. Eine Ars Moriendi hätte sicher auch einiges zu der gegenwärtigen Diskussion und der Rechtsprechung um den assistierten Suizid beizutragen. Mit dem Tod leben, das kann auch Schattenseiten haben. Auch das habe ich erfahren. Nach Jahren des Alleinlebens, in denen ich meinte, mit dem Thema Partnerschaft abgeschlossen zu haben und in denen ich von der Erinnerung zehrte, hat mir Gott nochmals eine wunderbare Frau an die Seite gestellt. Seit rund 20 Jahren darf ich ihm für Sigrid danken. Die andere Seite: Anfangs konnte ich regelrecht in Panik geraten, wenn sie später nach Hause kam als erwartet. Verlustängste haben mich geprägt. Ich male mir dann in Gedanken bereits recht pragmatisch aus, ich müsste erneut eine Beerdigung planen. Schön ist das gerade nicht. Meine Frau hingegen hat derartige Vorerfahrungen nicht und geht unbefangener mit Zeiten und Terminen um. Mit der Zeit aber haben wir uns aufeinander eingestellt. Ich arbeite an mir, das alles etwas gelassener zu sehen. Sie achtet mehr darauf, mich zwischendurch anzurufen, wenn es deutlich später werden sollte. Wer konstruktiv mit dieser Thematik umgeht, kann dem auch Positives abgewinnen. Wenn ich darum weiß, dass das menschliche Leben begrenzt und unverfügbar ist, nehme ich es viel stärker als schönes Geschenk wahr. Wir haben keinen Anspruch darauf und wir sind einander in der Ehe, der Familie und als Freunde anvertraut auf Zeit. Das macht das Hier und Jetzt kostbar. Wir dürfen uns daran freuen, die Gegenwart nutzen und ausschöpfen. Welche Zukunft wir haben, wissen wir nicht. Solches kann uns durch Corona neu deutlich werden. Ja, dieses Virus kränkt uns Menschen in unserer Hybris, unserem Hochmut, alles im Griff zu haben. Das können wir schwer aushalten und suchen verzweifelt nach einer Rettung aus diesem Dilemma. So aber besteht die Gefahr, dass das, was an sich zweifellos gut und segensreich ist, in fataler Weise überhöht werden kann. Dann wird eine Wissenschaft zur Erlösungsreligion und die Impfung zu ihrem Sakrament. Früher konnte es passieren, dass man, nicht selten etwas aufdringlich, gefragt wurde: Bist du bekehrt? Bedrängender noch empfinde ich heute die allgegenwärtige Frage: Bist du geimpft? In einer Kulturnation wie der unsrigen gäbe es so viele sinnvolle und wichtige Dinge, die ein Gespräch wert wären. Derzeit aber habe ich den Eindruck, dass es nur noch ein Thema ist, das uns inhaltlich bestimmt, beherrscht, einengt, ja, und spaltet wie kein anderes kontroverses Thema zuvor. Damit stellt sich mir aber auch die Frage: Welches ist jetzt der ureigene Beitrag der Kirchen? Was haben wir als Christen zu sagen zur Realität der Endlichkeit, aber auch zum Gottvertrauen und zur Hoffnung? Strahlen wir etwas davon aus, dass wir uns in Gottes Hand geborgen wissen? Mit dem Leugnen der Gefahren hat das nichts zu tun. Aber wer bereits vor der Pandemie einen realistischen Umgang mit der eigenen Endlichkeit eingeübt hatte, den muss jetzt nicht die allgegenwärtige Angst überwältigen. Angst ist bekanntlich stets ein schlechter Ratgeber. Gerade diese Funktion scheint sie heute jedoch vermehrt auszuüben. Im persönlichen Bereich, in der Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Politik. Thomas Hobbes, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, stellte damals bereits fest: Todesfurcht ist die mächtigste Leidenschaft des Menschen. Wir werden immer bereit sein, unsere Freiheit der Sicherheit zu opfern. Stehen wir derzeit an einem solchen Punkt? Ich frage das. Wir müssen zunächst wohl wieder lernen, dass unser Leben mit Risiken behaftet ist. Menschen sterben jederzeit. In Deutschland etwa 2500 pro Tag, auch ohne Corona. Mit denen lebten wir bisher auch. Darüber hinaus gibt es Dinge, die machen mir mehr Sorgen als eine Infektion. Angesichts vieler allgemeiner und persönlicher Einschränkungen, die uns im Zuge der Pandemie auferlegt wurden, bleibt mir wichtig: Wir brauchen eine gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Das wichtige Ziel, Leben zu retten und Gesundheit zu schützen, darf nicht dazu führen, unser freiheitlich-demokratisches Gesellschaftssystem so in Gefahr zu bringen, dass allmählich diktatorische Verhältnisse etabliert werden. Spätestens dann würden wir merken, unser menschliches Leben besteht aus mehr als nur dem physischen Überleben. Der Franziskaner Richard Rohr hat es so ausgedrückt: Das bloße Überleben und Bewahren unseres Lebens ist ein niederer Instinkt, den wir mit den netten kleinen Eidechsen teilen. Ich selbst möchte nicht leichtfertig sein. Aber zu meinem Leben in Freiheit darf auch ein Recht auf ein Lebensrisiko gehören. Wenigstens ein Restrisiko möchte ich behalten. Und dazu auch einige Werte und Überzeugungen, die für mich höher stehen als das bloße Davongekommensein in der Pandemie. Das gehört für mich zum Menschsein.